Deutschlandfunk.
Leute, ich muss euch direkt am Anfang eigentlich schon was verraten. Ich ziehe bald für eine ganze Weile nach Indien. Warum genau, erzähle ich euch am Schluss. Aber sagen wir mal so, es passt ziemlich gut. Denn heute reden wir über eine Schlagzeile, die uns beide nicht mehr so ganz losgelassen hat.
Ja, eine Schlagzeile über Indien. Der Wirtschaftskrimi des Jahrzehnts. Indien könnte Deutschland überholen.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Wirtschaft. Ich bin Markus.
Und ich bin Bo. Bei uns, bei What the Wirtschaft, dreht sich alles um Wirtschaft. Was bedeuten die großen Schlagzeilen in der Wirtschaft? Und was hat das eigentlich mit uns alles so zu tun?
Ja, und heute schauen wir uns mal eine Schlagzeile an, die vor ein paar Monaten für etwas Aufruhr gesorgt hat, kann man sagen. Die Schlagzeile nämlich: Überholt Indien bald Deutschland? Bis 2030 will Indien tatsächlich Deutschlands Volkswirtschaft überholen. Das ist natürlich für sich genommen vielleicht auch einfach an der Zeit. Schließlich hat Indien mehr als 1 Milliarde Einwohner. Aber es zeigt eben den extremen Wirtschaftsaufstieg Indiens.
Voll. Und wir können euch schon eine Sache sagen. Noch sind wir die Nummer 3 in der Weltrangordnung der Weltwirtschaft, aber eben vielleicht nicht mehr lange. Und das hat uns ziemlich neugierig gemacht. Und wir haben uns gefragt, was geht da gerade in Indien ab?
Wir haben in dieser Folge mit Dr. Samina Sultan gesprochen. Die ist Ökonomin am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, einem arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstitut. Und ihre Schwerpunkte sind Außenhandel, Handelspolitik und Indien. Und Samina Sultan sagt, Indien atmet uns quasi in den Nacken.
Laut jetziger Prognose ungefähr um das Jahr 2028 der Fall, dass Indien dann Deutschland auch überholen könnte.
Und ehrlich gesagt, also meine erste Reaktion war, ja gut, ich meine, da leben 1,4 Milliarden Menschen. Bei uns in Deutschland 83,5 Millionen. Das ist das 18-fache. Wenn 18 mal so viele Leute arbeiten, dann kommt halt natürlich auch irgendwann mehr raus. Ist ja irgendwie logisch.
Der Punkt ist halt, wir vergleichen bei diesem Ranking von den größten Volkswirtschaften ja die absolute Größe. Und das hängt immer damit zusammen, auch wie stark ein Land wächst bevölkerungsmäßig, weil es gilt die Wirtschaftsleistung pro Kopf mal die Bevölkerungszahl. Und Indien ist zwar bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf immer noch 20 mal geringer als Deutschland, aber die Bevölkerung ist eben viel größer und sie wächst.
Und hinzu kommt tatsächlich, und das hat uns auch schon eine ganze Weile interessiert, dass Indiens Wirtschaft einfach enorm schnell wächst, zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften gehört und deswegen eben auch deutlich schneller aufholt, als man es vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht hätte.
Indien muss man immer ein Stück weit vorsichtig sein, darauf kommen wir sicherlich später vielleicht noch zu sprechen, dass es öfter schon mal vorkam, dass man sagt, jetzt ist die Zeit, wo Indien wirklich wächst und dann hat Indien in der Regel enttäuscht. Deswegen muss man immer ein Stück weit vorsichtig sein.
Und dann hat Indien in der Regel enttäuscht, sagt Samina Sultan, über das Land, über das gerade alle schreiben, es überholt uns. Also nochmal von vorne, riesiges Land wird riesige Wirtschaft, aber vielleicht auch doch nicht so ganz?
Ja, auf der Recherche sind wir dann noch über eine Zahl oder sagen wir mal Zahlenvergleich gestolpert, den wir doch sehr spannend fanden. Indien stellt ungefähr 18-20% der Weltbevölkerung, aber nur 3% der Weltwirtschaft.
Und wenn man das mit einem Land vergleicht, was vielleicht auch in den Kopf kommt, nämlich mit China. China hat auch rund 18% der Weltbevölkerung, aber 17% der Weltwirtschaft. Jetzt ist mal vielleicht keine große Überraschung nach den letzten Jahren, wo wir auch mitgekriegt haben, was in China passiert ist. Aber dass es so kommen würde, also dass bei ähnlicher Größe China kometenhaft aufsteigt und Indien das jetzt erst so langsam tut, das war lange überhaupt nicht klar.
1990 lagen beide fast gleich auf. Beide so unter 1.000 Dollar pro Kopf. Heute China rund 14.000, Indien 2.800 Dollar. Und um zu verstehen, warum die zwei so auseinandergelaufen sind, warum der eine diesen Aufstieg ja schon so früh geschafft hat, da müssen wir ins Jahr 1991 schauen. Mai 1991. Es ist Nacht. In Mumbai hebt ein Flugzeug ab. Und an Bord ist kein Gepäck, sondern Gold. Kisten voller Barren. 47 Tonnen. Ziel London. Bank of England. Weitere 20 Tonnen gehen in die Schweiz. Und niemand darf davon was wissen.
Und was nach Wirtschaftskrimi klingt, ist auch oft einer. Denn Indien ist in diesem Zeitpunkt pleite. Und zwar so richtig. Die Devisenreserven reichen noch für ein paar Wochen Importe. Das Land kann sein Öl nicht mehr bezahlen. Die Zentralbank verpfändet den Goldschatz des Landes also, um überhaupt noch an Kredite zu kommen. Der Erlös sind damals rund 600 Millionen US-Dollar.
Als rauskommt, dass der Staat Gold aus den nationalen Reserven verpfändet, geht's erstmal richtig ab. Möglicherweise auch, weil Gold in Indien einen viel höheren, emotionaleren Wert hat als zum Beispiel bei uns. Gold verpfänden, das ist das, was eine Familie erst dann macht, wenn sie ganz unten ist, wenn wirklich nichts mehr geht. Und jetzt macht's der Staat. Das ist halt irgendwie auch demütigend.
Ja, und was ist eine volkswirtschaftliche Lösung, wenn man ganz unten ist? Man macht die Wirtschaft auf. Und um zu verstehen, was das heißt, muss man wissen, wie Indien vorher war. Der durchschnittliche Zoll lag am Vorabend dieser Krise bei 125%. Keine Ahnung, Kühlschrank für $100 kostet dann in Indien damals, wenn er importiert wurde, 225 US-Dollar.
Und das ist ja auch der Sinn der Sache, ne? Also so ein Zoll soll gar kein Geld einbringen, sondern der soll dafür sorgen, dass die ausländische Ware erst gar nicht reinkommt, gar nicht attraktiv ist. Die Idee dahinter, wir machen alles selbst. Eigene Autos, eigene Maschinen, eigene Kühlschränke. Nach der Kolonialzeit hatte das natürlich auch was mit dem nationalen Selbstverständnis zu tun. Nie wieder von anderen abhängig sein. Nur hat das zwei Haken. Das erste, wenn keine Konkurrenz reinkommt, muss sich auch keine indische Firma so richtig anstrengen. Dann kriegst du zwar ein Auto, aber vielleicht ist es, sagen wir mal, nicht so auf dem Goldstandard der Zeit.
Und der zweite ist der, den man leicht übersieht. Wer nämlich nichts reinlässt, kann auch nichts rausschicken in einer modernen, arbeitsteiligen Wirtschaft. In einem Handy steckt ein Chip aus Taiwan zum Beispiel, ein Display aus Korea, eine Kamera aus Japan. Wenn auf jedes dieser Einzelteile 125% drauf kommen, dann kann man in diesem modernen Produktionsprozess kein Handy bauen, das auf dem Weltmarkt mithält. Außer man schafft es komplett unabhängig zu sein von diesen ganzen Zulieferern, was quasi unmöglich ist. Also deins ist als indisches sozusagen doppelt so teuer wie das aus China, bevor du überhaupt angefangen hast.
Ja, denn eine Mauer nach innen ist ja auch immer eine Mauer nach außen, ne? Und deshalb hat Indien 40 Jahre lang bei der Weltwirtschaft einfach quasi nicht mitgespielt. Bis am Ende sogar die nationalen Goldreserven weg waren. Ab 1991 wird die Mauer eingerissen. Das kennen wir doch von irgendwo, ne? Mitte der 90er sind die Zölle schon nur bei 40%, 2010 dann bei 13%. Dazu weniger Vorschriften, weniger Genehmigungen und sogar ausländische Firmen dürfen endlich rein ins Land. Und ab da geht die Kurve hoch. Im Schnitt 6,5 bis 7,5% Wachstum, Jahr für Jahr, bis heute.
Indien hat in den letzten Jahren, also seit seiner Öffnung in den 90er Jahren, wirklich wirtschaftlich sehr stark aufgeholt. Aber oft hat es halt nicht so stark performt wie zum Beispiel China oder Südkorea, Vietnam. Das sind ja alles sehr schnell wachsende Länder. Und Indien konnte da nicht so ganz mithalten.
Ändert sich jetzt mittlerweile so ein bisschen, aber es ist ganz interessant, dass Indien das lange anscheinend nicht gemacht hat. Alle diese Länder, die Sie hier gerade genannt haben, sind Länder mit einer ähnlichen Aufstiegsgeschichte, auch mit einem ähnlichen Mix an Methoden, wie sie es gemacht haben. Wenn ihr den koreanischen Aufstieg auch nochmal euch näher anschauen wollt, dann lege ich euch sehr ans Herz. Unsere Doppelfolge zu Korea packen wir vielleicht auch in die Shownotes. Die Leute arbeiten in der Landwirtschaft, sehr arm, sehr harte Arbeit, dann kommen Fabriken und eine Fabrik braucht keine Uni, die braucht Hände. Millionen ziehen vom Land in die Stadt und verdienen mehr als vorher.
Ja, und in Indien? Wie viele Menschen arbeiten in Indien in der Industrie? 1995 waren es ungefähr 10-12%. Und 2022 immer noch 10-12%. Und gleichzeitig arbeiten immer noch rund 43% aller Inderinnen und Inder in der Landwirtschaft. Fast die Hälfte des Landes auf dem Feld.
Und das ist ein Stück weit etwas, was wirklich den gängigen Annahmen, wie man so eine Wirtschaftsentwicklung anschiebt, widerspricht. Also normalerweise würde man das immer in den Daten sehen, dass es einen Industrieaufschwung gibt, gerade bei so Wachstumsraten von um die 10%, wie sie bei Indien aktuell der Fall sind. Oder dass auf jeden Fall die Bevölkerung, die in der Landwirtschaft arbeitet, runtergeht. Also irgendwas scheint hier anders zu laufen.
Bangalore, offiziell Bengaluru, eine Millionenstadt im Süden Indiens. Bürocampus, Shuttlebusse, Badge am Gürtel, Klimaanlage auf 21 Grad. Wenn eine amerikanische Bank ihre Software schreiben lässt, ihre Buchhaltung macht, ihre Hotline betreibt, passiert das hier. Und wie groß das ist, sieht man schon an einer einzigen Firma. Tata Consultancy Services, kurz TCS. Noch nie gehört, oder?
Ich sag ganz ehrlich, ich kannte die vor dieser Folge auch nicht. Das ist ein indischer IT-Dienstleister, der einfach mal 580.000 Mitarbeiter hat. Ein bisschen weniger als Volkswagen. Ungefähr so viele Menschen wie in der deutschen Großstadt wohnen, die in den Top 10 der deutschen Großstädte wären.
Eine einzige Firma halt, ne? Westliche Konzerne, die bauen sich ja inzwischen ihre eigenen Standorte dahin. Google, Microsoft, JP Morgan, Goldman Sachs und die Deutsche Bank. Also wenn ich hier bei meiner Bank anrufe, ist es ziemlich gut möglich, dass die Software dahinter in Bangalore gebaut wurde. Und das ist keine Nische mehr. Es ist der Kern der indischen Exportwirtschaft. Dienstleistungen machen inzwischen fast die Hälfte aller indischen Exporte aus. Und das ist der riesige Unterschied zu China. China stellt vor allem Produkte her und verschickt sie in die Welt. Made in China, kennen wir alle. Indien exportiert Dienstleistungen. China wurde die Werkbank der Welt, Indien das Backoffice der Welt. Die Werkbank, die haben die in Indien einfach übersprungen.
Man muss dazu sagen, es ändert sich jetzt zum Teil ein Stück weit durch die Zölle auf China tatsächlich, dass auch große US-Firmen wie Apple zum Beispiel Produktion nach Indien verlagern und da auch ein bisschen Produktion anfängt. Aber sie haben auf jeden Fall lange ein komplett anderes Modell gefahren. Das Problem ist nur auch in Indien gewesen, in Büros, auch in Großraumbüros, passen einfach viel weniger Leute als in einer Fabrik und vor allem andere. Und für den Job auf diesem Campus braucht man einfach Englisch, Ausbildung, meistens ein Studium. Es ist ein Stück weit ein viel geschlossenerer Kreis.
Hier ist es eben so, pro Kopf betrachtet ist Indien immer noch sehr viel ärmer als Deutschland. Und auch die Ungleichheit ist sehr groß. Es gibt Menschen in Indien, die sind sehr, sehr reich. Und gleichzeitig gibt es bittere Armut und das in unmittelbarer Nähe.
Ich war schon mehrfach in Indien und das ist auch das, was mich immer wieder auch ein bisschen geschockt hat mit Sicherheit und immer wieder beeindruckt hat. Es gibt in Indien gerade eine Mittelklasse. Es gibt Menschen, denen es sehr, sehr viel besser geht, die sich ein gutes Leben aufbauen. Aber gleichzeitig, und davon ist man irgendwie immer umgeben, gibt es einfach Menschen, die seit Generationen arm sind und möglicherweise auch arm bleiben.
Januar 2026, Neu-Delhi. Ursula von der Leyen fliegt vom Weltwirtschaftsforum in Davos direkt nach Indien. Und dann stehen sie und der indische Präsident Modi vor der Presse und verkünden, wir haben ein Handelsabkommen. Von der Leyen nennt es
We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants.
Die Geschichte von zwei Riesen. The mother of all deals.
Mother of all deals, finde ich. Also, habe ich auch so noch nicht gehört, merke ich mir. Ein Abkommen, an dem jahrzehntelang gearbeitet wurde. Für freien Handel zwischen der EU und Indien. Also für einen riesigen Markt, da hat sie schon recht. Seit 2007 ist man da dran. Es gab auch mal Phasen, da hat man abgebrochen. Jahrzehntelang tröpfelte das so vor sich hin. Und ganz plötzlich, gefühlt, plötzlich ist es da. Plötzlich? Naja, es gibt da auch schon eine Vorgeschichte. Im August 2025 unterschreibt Trump eine Anordnung, 25% extra Zoll auf alle indischen Waren, weil Indien russisches Öl kauft. Zusammen mit dem, was schon vorher galt, macht das sogar 50%. 50%! Da ist keine Verhandlungstaktik mehr drin, das ist eine Abrissbirne. Und genau in dieser Lage setzt sich Indien mit der EU an den Tisch und macht in ein paar Monaten das, was vorher 20 Jahre lang gefühlt nicht ging. Der beste Handelsdiplomat der EU sitzt in diesem Falle im Weißen Haus.
Ja. Wirkt so auf jeden Fall, bringt auf jeden Fall viel Geschwindigkeit in andere Abkommen. Und was Indien der EU zugesteht, hat es auch noch keinem Handelspartner vorher zugestanden. Zölle auf fast alle EU-Ausfuhren nach Indien fallen weg oder sinken. Und was es konkret heißt, ist, dass man sich vielleicht vorstellen muss, man steht in einem Autohaus in Delhi vor einem ganz normalen Golf vielleicht oder Polo. Vor dem Handelsabkommen war da der Zoll von bis zu 110% möglich und jetzt geht der runter auf bis zu 10% für ein Kontingent von voraussichtlich 250.000 Fahrzeugen im Jahr.
Immerhin.
Und das gilt ja auch dann für Maschinen, Chemie, Arzneimittel. Überall bei all diesen Exporten geht der Zoll runter und der indische Markt öffnet sich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit.
Jetzt müssen wir aber da auch sagen an dieser Stelle, so soll es kommen. Unterschrieben ist es noch nicht. Der EU-Rat, Europaparlament, die müssen noch zustimmen. Und Indien muss das auch nochmal final genehmigen. Es soll frühestens 2027 in Kraft treten.
So, jetzt könnte man meinen, okay, perfekt, der Deal ist zumindest auf dem Tisch, ist kurz vorm Inkrafttreten. Indien ist, was Dienstleistungen etc. angeht, der Big Player. Wir werden neue beste Freunde. Aber so einfach ist es dann wohl doch nicht, sagt Samina Sultan.
Indien verfolgt eine Politik der strategischen Autonomie. Im Englischen sagt man auch Non-Alignment. Also es will sich keinem Lager zuordnen, sondern Indien schaut, wo liegt unser Interesse und mit wem koalieren wir in der Hinsicht dann. Das sieht man ja auch daran, dass Indien zum Beispiel Teil der sogenannten BRICS-Länder ist, mit Brasilien, China und Russland, aber auch gleichzeitig eben ein Bündnis mit den USA im Sicherheitsbereich hat.
So Leute, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ne? Das Buffet ist gedeckt und Indien geht hin und pickt sich von jedem so ein bisschen raus, was ihm passt. Aber was willst du machen? Wir brauchen Indien. Aber, das meint Samina Sultan auch, wir sind auch schon ein bisschen interessant für Indien.
Also es ist in der Tat so, dass es jetzt viele Umfragen gibt, die zeigen, dass gerade viele deutsche Unternehmen auf Indien als Zukunftsmarkt setzen. Und da spielt mit rein, dass Indien anders als China bevölkerungsmäßig noch wächst. China hat seinen Zenit in der Hinsicht überschritten. Die Bevölkerung wird immer älter und das führt dann natürlich dazu, dass auch die Arbeitskosten steigen. Und das ist in Indien eben anders.
Also die Frage von ganz am Anfang war ja, überholt Indien uns gerade? Also die einfache Antwort ist nein, noch nicht. Aber man muss halt sagen, ungefähr 2028 werden wir die Bronzemedaille abgeben. Wir werden nicht mehr Nummer 3 in der Weltwirtschaft sein. Das ist jetzt keine Prophezeiung, das ist eine Rechenaufgabe. Wirtschaftsleistung pro Kopf mal Bevölkerung. Bei Indien gehen beide Zahlen hoch, bei uns keine von beiden.
Und dahin gekommen ist Indien auf einem Weg, den vorher so recht wenige Länder gegangen sind. 1991 pleite, Gold verpfändet, dann die Marktöffnung und statt über langsamer Aufbau von Industrien, über die Werkbank, wie Korea oder andere ostasiatische Länder, ging es bei Indien direkt ins Backoffice der Welt quasi, mit dem Haken, dass es eben so eine Zweiteilung gibt von der Wirtschaft auch, dass es diese Jobs in einem kleinen, gut ausgebildeten Teil des Landes gibt, die wirklich gut bezahlt werden, die auch Englisch sprechen und gut verdienen. Und während fast die Hälfte weiter auf dem Feld arbeitet in der Landwirtschaft unterwegs. Das sieht man also in den Statistiken. Und das wundert auch viele Leute, die normalerweise sich mit so Entwicklungen von Wirtschaftsnationen beschäftigen. Ein aufstrebendes, riesiges Land und gleichzeitig sind und bleiben viele Menschen in Indien wirklich arm. So, Bo, und du hast am Anfang schon so eine kleine Bombe platzen lassen?
Mhm. Ja, das habe ich. Also, was soll ich euch sagen? Ich muss euch gestehen, das hier ist meine allerletzte What the Wirtschaft-Folge als Host. Ich verlasse den Podcast mit nicht nur weinenden Augen, aber schon auch sehr, sehr verweinten Augen, sage ich euch ganz ehrlich. Der Grund ist an sich ein schöner. Ich werde ab Mitte August Junior-Korrespondentin im ARD-Studio Delhi. Bedeutet, ich darf dann weiter über so spannende Dinge berichten wie in dieser Folge. Und ich brenne für dieses riesige Berichtsgebiet von Afghanistan bis zu den Malediven. Aber ich habe einfach gemerkt, ich habe seit Anfang 2024, also jetzt einfach schon wirklich lange, für diesen Podcast einfach jeden Tag gebrannt. Inklusive dieser Folge durfte ich einfach 31 Folgen What the Wirtschaft machen mit allem. Zwischen Tax-Free, Silicon Saxony, Generation Boomer, südkoreanischer Wirtschaft und bargeldlosen Bezahlsystemen Kenia und so vielen anderen Themen.
Ja, und was soll ich? Ich finde ja übrigens erstaunlich, dass du anscheinend alle Folgen gezählt hast. Ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast.
Habe ich tatsächlich gemacht? Was soll ich euch sagen, außer danke, danke, danke. Danke an meine Co-Hosts Anka, Gregor und natürlich an dich, Markus, mit denen ich geskriptet, recherchiert und gepitcht habe wie irre. Danke an das ganze Team hinter den Kulissen, an unsere Redaktion, an Michael, Anne, Charlotte, an meinen Chef Dominik, der auch an mich geglaubt hat, gesagt hat, hey, dieser Podcast, das wäre doch cool. An die vielen Techniker, Faktenchecker, die uns diesen Podcast in dieser Form erst überhaupt ermöglicht haben. Und natürlich das allergrößte Danke an euch, die uns hören, die diesen Podcast genauso heiß und innig lieben wie wir, die lustig sind, kritisch, streitbar, versöhnlich in den Mails und einfach treu. Mein Herz ist voll und ich glaube, jetzt gehe ich heulen.
Ja.
Ja, alles gesagt.
Genau, ich habe jetzt auch nichts vorgeskriptet, aber du weißt ja, dass ich das auch sehr schade finde, aber ich glaube, es ist der beste Grund, überhaupt diesen Podcast zu verlassen. Deswegen,
ich melde mich.
Go for it.
Versprochen.
Autoren und Host dieser sehr traurigen, aber auch schönen Folge waren
Markus Wolf
und Burcham Kim.
Nein. Produktion Dorothee Lohse.
Die Redaktion hatte Michael Bördecker.
Uns hört ihr in der Deutschlandfunk-App.
Und da findet ihr auch andere interessante Podcasts und Beiträge mit Wirtschaftsbezug. Danke fürs Zuhören und bis bald dann ohne Bo.
Ich sage zum letzten Mal tschüss.
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 Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.